Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier auf Hohe Grete sein darf, dass wir miteinander das Wort Gottes hören dürfen zu diesem wichtigen Ereignis, das von der Christenheit an diesem Wochenende begangen wird, das Pfingstfest. Und wir wollen heute mit Gottes Hilfe Apostelgeschichte 2 miteinander betrachten und auslegen. Das wird ein bisschen länger als eine Stunde dauern, da will ich schon mal gleich vorwarnen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir, wie es auch im Thema heißt, das Pfingstereignis, wie es wirklich war, auch miteinander in einer gewissen Gründlichkeit betrachten. Wir wissen, dass in der heutigen Zeit es ganz verschiedene Auffassungen und Deutungen über dieses Pfingstgeschehen gibt, unter anderem von einer Bewegung, die sich selbst die Pfingstbewegung nennt, weil sie davon ausgeht, dass es mehrere Pfingsten gibt, auch ein endzeitliches Pfingsten, einen sogenannten Spätregen. Und daran sehen wir, dass es wichtig ist, das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, auch wirklich zu studieren und zu untersuchen und zu sehen, wie das wirklich auch gemeint ist und was da wirklich uns berichtet wird in dem inspirierten Bericht der Apostelgeschichte über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich denke, wir sollten beginnen, dass wir uns vor Augen führen, was musste eigentlich geschehen, bevor Pfingsten möglich war. Dieses heilsgeschichtliche Ereignis, die Ausgießung des Geistes Gottes auf Menschen, das Kommen des Geistes Gottes auf die Erde in einer ganz besonderen Weise, konnte erst geschehen, nachdem ganz bestimmte, von Gott festgesetzte Voraussetzungen erfüllt waren. Und ich denke, das ist wichtig, so das Verstehen, der Vater konnte den Heiligen Geist nicht senden, bevor nicht der Sohn sein Werk auf Erden vollendet hatte, zu dem der Vater ihn gesandt hatte. Dieser Geist Gottes sollte ja wohnen in den Gläubigen. Das war etwas Neues. Wir lesen das in Johannes 14, in dieser Verheißung des Herrn Jesus Christus über das Kommen des Heiligen Geistes. Dort heißt es in Vers 16 und 17, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, oder Tröster, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist etwas heilsgeschichtlich Neues. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann finden wir dort nicht, dass der Geist Gottes in Menschen gewohnt hätte in der Weise, wie er es seit Pfingsten tut, als Geist der Sohnschaft in wiedergeborenen Kindern Gottes. Wir finden sehr wohl, dass es Knechte Gottes auch im Alten Testament gibt, Mose zum Beispiel, David, in denen der Geist gewirkt hat, auf denen der Geist war. Aber diese Innewohnung des Heiligen Geistes, das ist etwas heilsgeschichtlich Neues. Und wir müssen uns einfach auch noch einmal deutlich machen, was das bedeutet, wenn der Geist Gottes, der Heilige Geist, in einem sündigen Menschen, in einem sündigen, schmutzigen Menschenherz wohnen soll. Die Bibel sagt ja sehr deutlich, was unser Herz von Natur aus ist. Es ist verdorben, es ist rebellisch, es ist voller Sünde und Bosheit. Wie soll da der Geist Gottes wohnen können? Es ist eigentlich unmöglich. Und das müssen wir uns neu vor Augen halten, dass etwas geschehen musste, bevor der Heilige Geist in einem von Natur aus unheiligen, sündigen Menschenherzen wohnen konnte. Und dieses Geschehen ist, das ist das vollkommene Sühnopfer unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Sohn Gottes musste ein Opfer bringen. Er musste auf die Erde kommen, vom Himmel her, musste als wahrer Mensch geboren werden, von einer Frau und unter das Gesetz getan werden. Der Herr Jesus war unter dem mosaischen Gesetz. Er wurde beschnitten am achten Tag. Er musste das Gesetz in allem erfüllen. Wir lesen in der Bibel, dass kein Mensch das Gesetz, das gerechte Gesetz und den Willen Gottes erfüllt hat, außer allein der menschgewordene Sohn Gottes, der Herr. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt in einem Leben von untadeliger Gerechtigkeit. Er war der einzige vollkommene Mensch. Und genau er musste für uns ans Kreuz gehen. Er musste als unser Stellvertreter alle unsere Schuld und Sünde auf sich nehmen. Ja, er musste für uns zur Sünde gemacht werden. Er musste als das unschuldige und reine und vollkommene Opferlamm den ganzen Zorn Gottes tragen. Und die Strafe für unsere Sünde musste er an seinem Leib empfangen, nämlich den Tod. Er musste sein Leben, sein kostbares Blut als Lösegeld geben für uns, die vielen. So heißt es in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, heißt es in 1. Johannes 2, 2. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und dieses Opfer war notwendig, damit der Geist Gottes in sündigen Menschen wohnen konnte. Am Kreuz hat der Sohn Gottes sich durch den ewigen Geist ein für allemal als makelloses Opfer für Gott dargebracht. Hebräer 9, Vers 14. Damit wurde alle unsere Schuld rechtskräftig getilgt und hinweggenommen, sodass wir jetzt in Christus heilig und tadellos vor Gott dastehen. Durch sein ein für allemal gesehenes Sühnopfer sind wir geheiligt und für immer vollendet, das sagt der Hebräerbrief in Vers 10 bis 14 im 10. Kapitel. Und das war die Voraussetzung, die Reinigung unserer Herzen durch das Blut Jesu Christi, damit der Geist Gottes wirklich in uns Wohnung nehmen konnte. Dieses Sühnopfer und dieses Werk des Herrn musste vollendet werden, und zur Vollendung gehörte auch dazu, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und öffentlich damit bezeugt hat, dass er dieses Sühnopfer als wohlgefällig angenommen hat und alle diejenigen rechtfertigt, die zu Christus gehören. Und dann hat der Herr Jesus Christus als unser großer hoher Priester nach seiner Himmelfahrt sein Blut in das himmlische Heiligtum getragen, wie Hebräer 9, Vers 11 bis 12 bezeugt. Und nun beständig verwendet sich der Sohn Gottes für uns dort im Himmel als unser hoher Priester, der barmherzig und gnädig ist. Hebräer 12, Vers 24. Und damit hat er für die Seinen eine ewige Erlösung erlangt, Hebräer 9, Vers 12, und ihre Gewissen gereinigt durch das Blut. Und dort ist er auch selber als der ewige, barmherzige hohe Priester und tritt beständig für all die Seinen ein, um sie auf das Vollkommenste zu erretten. Hebräer 7, Vers 25. Also das alles musste geschehen, damit der Geist Gottes auf die Erde kommen konnte, um in Menschen zu wohnen. Ja? Das heißt ganz klar in Johannes 7, diese Vorbedingung, Vers, lesen wir mal, Johannes 7, Vers 39, diese Verheißung mit den Strömen lebendigen Wassers. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und nachher Petrus sagt, als Christus aus den Toten auferstanden, zur Rechten Gottes des Vaters sich gesetzt hatte, da empfing er die Verheißung. Nicht vorher. Ja? Das war notwendig. Das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus war notwendig, damit der Geist Gottes kommen konnte, um in Menschen Wohnung zu nehmen. Also diese Grundlage müssen wir uns vor Augen halten, denn sonst konnte dieses Wunder nicht geschehen, dass der Heilige Geist, der Geist der Heiligkeit Gottes, in einem sündigen Menschen Wohnung nimmt. Weil wir vollkommen gereinigt und geheiligt sind durch das Opfer Christi. Deshalb kann der Geist Gottes in uns wohnen. Und so war das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi am Kreuz die unabdingbare Voraussetzung für Pfingsten. Ohne Golgatha kein Pfingsten. Ohne die Reinigung durch das Blut, das sehen wir schon im Alten Testament, keine Ausrüstung mit dem Geist. Ja? Erst musste das Blut kommen und dann das Öl. Ja, auch bei der Priestereinsetzung zum Beispiel. Ja? Und deswegen dieser Satz noch einmal, Apostelgeschichte 2, Vers 33, nachdem er, nämlich Christus, von dem alles abhängt, nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Ja, das hat eine Ordnung. Das hat Voraussetzungen. Und ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir uns dankbar daran erinnern, dass die Erlösung durch das Blut des Lammes uns fähig gemacht hat, den Heiligen Geist zu empfangen, dass wir diese kostbare, herrliche Gabe des Heiligen Geistes nur empfangen konnten, weil der Herr Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Das war also die Voraussetzung für Pfingsten. Das Heilshandeln Gottes musste vollendet sein in Christus durch sein Opfer. Und nun wollen wir noch über den verborgenen Plan Gottes mit Pfingsten uns etwas Gedanken machen, bevor wir in die Einzelauslegung der Verse gehen. Was war der Plan Gottes mit Pfingsten? Es war die Gründung der Gemeinde. Und es ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Die Apostelgeschichte selbst sagt als ein geschichtlicher Bericht nicht sehr viel über Gottes Absichten und über das, was in der Tiefe geschehen ist. Die Apostelgeschichte schildert uns einfach die Ereignisse, so wie sie sich abgespielt haben. Aber wir müssen diese Ereignisse im Licht der apostolischen Lehrbriefe verstehen, damit wir nicht da auch in die Irre geführt werden. Das zeigt uns eben auch die verschiedenen Lehren der Pfingstbewegung, diese falschen Ausdeutungen. Wir brauchen ein lehrmäßiges Verständnis und das gewinnen wir nicht aus der Apostelgeschichte selbst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Lehre für die Gemeinde finden wir in erster Linie in den Apostelbriefen. Ja, dort ist der vollkommene Ratschluss Gottes für die Gemeinde geoffenbart für uns. Das ist auch das Reden Christi. Es gibt in Amerika manche Bibeln, das finde ich sehr traurig, ist im Grunde ein falsches Verständnis, da werden die Worte Christi in den Evangelien rot gedruckt und der Rest ist schwarz gedruckt. Ja, da sage ich immer, eigentlich müssten sie die ganze Bibel rot drucken. Ja, weil im biblischen Sinn, wenn wir Inspiration richtig verstehen, ist die Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 Worte Christi. Er ist ja das Wort Gottes. Ja, da gibt es keine Unterschiede. Also in dem Sinn spricht ja der erhöhte Christus durch seine Apostel und er gibt uns die Lehre, das Verständnis dessen, was wir als Gemeinde Gottes sind. Und im Lichte dieser Lehre müssen wir auch den Bericht von Pfingsten lesen. Ich möchte dazu nur mal erwähnen, Römer 16, Vers 25 und 26, wo Paulus das bezeugt, dass er Dinge offenbart, die die alttestamentlichen Propheten noch nicht erkannt und gesehen hatten. Vers 25, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, also auch den alttestamentlichen Propheten nicht bekannt war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ja? Also Paulus sagt hier, ich verkündige euch Dinge, die haben die Propheten des Alten Testaments nicht gewusst. Das ist eine neue, eine weitergehende Offenbarung Gottes, in der Ratschlüsse Gottes geoffenbart werden, die im Alten Testament noch verborgen waren. Und genauso in Epheser 3, Vers 4 bis 6 finden wir auch diese Tatsache bezeugt, dass den Aposteln ein Geheimnis geoffenbart wurde über die Gemeinde, das im Alten Testament noch nicht geoffenbart war. Da heißt es ja, ab Vers 2, Epheser 3, ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich kurz zuvor geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass in den Lehrbriefen die Gedanken Gottes, die Lehre des erhöhten Christus für die Gemeinde geoffenbart wurde. Auch in einer Weise, wie sie auch in den Evangelien noch nicht geoffenbart ist und auch nicht in der Apostelgeschichte. Ja? Auch was die Evangelien betrifft, haben wir das Wort unseres Herrn in Johannes 16, Vers 12 bis 15. Da sagt der Herr zu den Jüngern: Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wenn der Herr Jesus den Jüngern damals vor Pfingsten gesagt hätte, dass sie einmal gemeinsam mit Heiden das Brot brechen würden und in einer Gemeinde Juden und Heiden Gott verherrlichen würden, sie hätten es überhaupt nicht verstanden. Ja, sie wären völlig entsetzt gewesen. Wir sehen ja, wie Petrus später noch eine spezielle Offenbarung braucht, damit er überhaupt in das Haus eines Heiden ging. So hat der Herr in den Evangelien schon vieles gelehrt und angedeutet, aber die spezielle Offenbarung über den Ratschluss Gottes mit der Gemeinde finden wir nicht in den Evangelien. Wir finden es auch noch nicht vollständig in der Apostelgeschichte, sondern wir finden es in den Briefen der Apostel. Das ist die Lehre der Apostel, von der wir später hören werden, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ja, das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen. Diese systematische, klare Lehre Christi in den Briefen der Apostel, besonders in den Briefen des Apostels Paulus, ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Auch das ist wichtig. Ja? Wir finden in den Apostelbriefen den Schlüssel zur Auslegung des Alten Testaments, den Schlüssel zum Verständnis der alttestamentlichen wie auch der neutestamentlichen Prophetie. Ja? Auch die Offenbarung muss im Licht der Briefe der Apostel gelesen werden. Ja, wir finden dort letztlich die ganzen Ratschlüsse Gottes vollständig geoffenbart, die also früher wegen des begrenzten Verständnisses der Menschen noch gar nicht geoffenbart werden konnten. Und von daher bietet uns die Apostelbriefe, bieten uns die gesunde Lehre, die letztlich auch die Einordnung der verschiedenen Aussagen auch in der Apostelgeschichte selbst erst möglich macht. Noch etwas ist ganz wichtig. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Die Apostelgeschichte ist der inspirierte Bericht davon, wie das Evangelium, die Rettungsbotschaft Gottes, sich ausgebreitet hat, entlang der Linien, die der Herr selbst gezeichnet hat, nämlich beginnend von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Ja? Und in dem Sinn gibt die Apostelgeschichte viele geschichtliche Sondersituationen wieder. Das Evangelium begann auf dem Boden Israels unter den Juden in Jerusalem und es endete von der Apostelgeschichte her gesehen in Rom mit dem Apostel der Heiden, mit Paulus. Ja? Und da gab es viele Dinge, die lassen sich nicht verallgemeinern. Wir werden da nachher noch drauf kommen, auch am Montag, wenn ich über die falschen Lehren der Pfingstbewegung rede. Das ist eines ihrer großen Fehler und Irrtümer, dass sie Lehre aus der Apostelgeschichte ableiten. Das dürfen wir nicht. Die Lehre finden wir in den Briefen. In der Apostelgeschichte finden wir Beispiele, Ermunterungen, Vorbilder, aber nicht Lehre. Ja? Wenn wir das verstanden haben, dann denke ich, wird es uns helfen, viele falsche Lehren und falsche Prägungen zu durchschauen, die durch ein Missverständnis der Apostelgeschichte entstanden sind. Ja? Zu diesen falschen, zu diesen Sondersituationen gehört zum Beispiel, dass der Geist Gottes an bestimmten Punkten durch Handauflegung von Aposteln vermittelt wurde. Ja? Oder dass der 12. Apostel mittels des Loses ermittelt wurde. Keine neutestamentliche Praxis für uns. Ja? Zu diesen Dingen gehört, dass Sprachenreden auftrat an verschiedenen Stellen zusammen mit dem Geistempfang, aber nicht immer. Ja? Und so, wenn wir das jetzt sehen, es muss immer so sein, wie es da in der Apostelgeschichte steht, dann kommen wir zu falschen Schlussfolgerungen, die der Lehre der Briefe auch widersprechen. Und deswegen, dieses Verständnis ist ganz zentral. Wenn wir Apostelgeschichte 2 anschauen, wie gesagt, dann gibt es dort praktisch keine Deutung der Ereignisse. Wir finden nur eine Andeutung, dass durch das Kommen des Geistes Gottes die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi entstanden ist. Und zwar finden wir das in Vers 47, ganz am Ende von Apostelgeschichte 2. Da heißt es dann, jedenfalls in den älteren Bibeln, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Manche moderne Bibeln lassen zur Gemeinde weg, aber das steht praktisch in allen Handschriften drin und das ist schon richtig so. Ja? Also mit Pfingsten wurde die Gemeinde Gottes begründet. Vorher gab es die Gemeinde nicht. Auch der Herr Jesus hat nicht von der Gemeinde geredet, außer an dieser einen Stelle ausdrücklich, wo dieses Wort Ekklesia vorkommt, nämlich in Matthäus 16, wo er diese herrliche Verheißung gibt, aber in der Zukunftsform. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ja, aber da spricht er von der Zukunft. Ja, die Gemeinde war vor Pfingsten nicht da. Sie wurde gegründet, geistlich gesehen zu Pfingsten, aber das finden wir nicht in Apostelgeschichte 2 ausgeführt. Das können wir nur schließen, wenn wir die Lehrbriefe mit dazu nehmen und verstehen, zu verstehen suchen, was ist da passiert, als der Geist Gottes in Jerusalem ausgegossen wurde. Ja, also die Ratschlüsse Gottes mit der Gemeinde, haben wir schon gesehen, wurden besonders dem Paulus geoffenbart. Er hatte die Sicht und er hat auch uns deutlich gemacht, dass es einen neuen Anfang gab, eine neue Körperschaft entstanden ist durch das Kommen des Heiligen Geistes. Also die lehrmäßige Perspektive auf Pfingsten sozusagen, die lehrmäßige Ausdeutung des Ereignisses zu Pfingsten, finden wir in 1. Korinther 12, Vers 13, wo es um die biblische Geistestaufe geht. Ja, wir werden am Montag von der unbiblischen Geistestaufe hören. Die biblische Taufe mit dem Heiligen Geist fand das erste Mal und in besonderer Weise zu Pfingsten statt. Und von ihr lesen wir 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also es bedeutet, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die ja verheißen wurde, die zu Pfingsten stattfand, das finden wir in Apostelgeschichte 1, da werden wir auch am Montag nochmal draufkommen, diese Taufe mit dem Heiligen Geist begründete die Gemeinde Gottes. Damit entstand etwas Neues, was es nie zuvor gegeben hatte, nämlich eine geistliche Körperschaft aus wiedergeborenen Menschen, die einstmals Juden oder Heiden waren. In der Gemeinde gibt es keine Juden oder Heiden. Ja, das verstehen auch manche heute falsch, die sagen, ich bin Christ, aber ich bin Jude. Das stimmt eigentlich nicht. Ja, denn die Bibel sagt, denn in Christus, da ist weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Wir sind alle einer in Christus. Der Leib des Christus ist was Neues, was zusätzlich hinzugekommen ist zu den Juden und zu den Heiden. Ja? Die Gemeinde, die himmlische Heilskörperschaft, könnte man sagen, Gottes, das neue Volk Gottes, das Volk des neuen Bundes, der Leib des Christus, gebildet durch den Heiligen Geist. Und das geschah zum ersten Mal zu Pfingsten. Ja. Und das müssen wir auch unterscheiden von dem Volk Israel. Die Gemeinde entstand, wie es auch völlig logisch war, heilsgeschichtlich, auf dem Boden des Volkes Israel. Die ersten Gläubigen waren alles Juden. Da war kein einziger Heide drunter. Ja. Zuerst erfüllte Gott an dem Volk Israel diese Verheißung, den Geist auszugießen, aber auch erst als Vorerfüllung, als erster Ansatz, noch nicht in der Vollerfüllung. Und dann kamen die Heiden dazu, in Apostelgeschichte 10 ganz besonders bezeugt. Aber zunächst mal handelte Gott noch mit seinem Volk Israel. Und das müssen wir verstehen. Die Apostelgeschichte zeigt uns auch ganz stark das Spannungsfeld zwischen dem Volk Israel als dem natürlichen Volk Gottes des alten Bundes, zwischen den Heiden und zwischen der Gemeinde, die neu entstanden war, aus bekehrten, christusgläubigen Juden und Heiden. Und vieles in der Apostelgeschichte verstehen wir nur dann richtig, wenn wir diese drei Gruppen, in die die Menschheit heute zerfällt, richtig auseinanderhalten. Da war auf der einen Seite das alte Bundesvolk Israel. Paulus sagt, sie waren die Erben der Verheißung. Ja, ihnen wurde der Messias zuerst gesandt. Ja, Matthäus 10, der Herr sagt, ich sende euch nicht zu den Heiden. Ja, geht nicht zu den Heiden, sondern zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und selbst Paulus, der Heidenapostel, in jeder Stadt, wo er verkündigt, geht er zuerst in die Synagoge. Und er sagt, euch zuerst musste das Evangelium verkündigt werden. Wenn ihr es von euch stoßt, dann gehe ich zu den Heiden. Ja? Also Gott hat zuerst mal seine Verpflichtungen, auch seine Verheißungen an dem Bundesvolk Israel erfüllt. Er hat etwas Neues geschaffen, die Gemeinde. Er hat Heil geschaffen in Christus, eine höhere Ebene auch der Errettung, als sie die Gläubigen des alten Bundes je kennengelernt haben. Durch das vollkommene Opfer Jesu Christi war auch ein vollkommenes Heil möglich, war die Wiedergeburt möglich, dass es Kinder Gottes gab, von Neuem gezeugt aus dem Geist. Aber zunächst einmal musste Israel diese Verheißung gegeben werden und auch die anderen Verheißungen an Israel mussten erst einmal erfüllt werden, in dem Sinn, dass nun dem Volk Israel nochmal eine Chance gegeben wird. Eine Botschaft der Buße und der Vergebung wird Israel verkündigt. Wir wollen das ganz klar sehen. Die Predigt des Petrus war nicht an die Heiden gerichtet, sondern an die Israeliten. Und dieses Volk hatte zu dem Zeitpunkt eine furchterregende, schreckliche Sünde begangen. Sie hatten als Volk ihren Messias, ihren Retter, den Sohn Gottes verworfen und in die Hände der Heiden ausgeliefert. Und trotzdem, trotz dieses Verbrechens, hat Gott ihnen noch eine Chance gegeben. Er hat ihnen das Heil und die Vergebung in Christus noch einmal verkündigen lassen und hat ihnen auch angeboten, wenn sie Buße täten als Volk, dann würden die messianischen Reichsverheißungen, die ganzen Segnungen, die die Propheten des alten Bundes verkündigt hatten, auf sie kommen und sie würden den Messias empfangen. Die Zeiten der Erquickung, der Wiederherstellung, wir finden das dann noch in der Auslegung. Das bietet Petrus unter der Leitung des Geistes dem Volk Israel an. Und trotzdem, das Volk Israel als Ganzes hat dieses Heilsangebot, diese letzte Chance verworfen. Das finden wir am Anfang der Apostelgeschichte. Petrus verkündigt zweimal das Heil und sagt sogar in der Barmherzigkeit Gottes, ihr habt es aus Unwissenheit getan. Sogar eure Führer haben es aus Unwissenheit getan, den Messias gekreuzigt. Wenn ihr jetzt umkehrt, dann wird Gott euch vergeben. Dann wird Gott euch den Messias senden mit all seinen Segnungen. Was passiert? Die Führung des Volkes setzt die Apostel gefangen, verbietet ihnen im Namen Christi zu predigen. Und der letzte Höhepunkt ist die Steinigung des Stephanus. Und Stephanus bietet kein Heil mehr an für die Führer. Er sagt zum Schluss, ihr, die ihr alle Zeit dem Heiligen Geist widerstrebt. Und dann bringen sie ihn um. Und dann finden wir, wie Schritt für Schritt das Heil zu den Heiden geht. Wie die Tür aufgeht für eine Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden, die einst ferne waren. Ja, das werden wir nachher noch etwas ausführlicher sehen. Also das heißt, Israel und die Heilszeit des Gesetzes und die Zeit des Volkes des alten Bundes geht zu Ende. Sie war im Grund zu Ende mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Ja, Christus ist das Ende des Gesetzes. Die Zeit des Gesetzes war vorbei. Und jetzt gibt es eine neue Heilszeit, begründet zu Pfingsten die Zeit der Gnade. Nicht etwa, dass das Gesetz ungültig wäre. Die Bibel sagt, das Gesetz kann nicht aufgelöst werden. Das bleibt in Ewigkeit. Sondern etwas anderes ist geschehen. Durch den Tod Christi sind alle die, die Christus angehören, dem Gesetz gestorben, sodass es keine Gültigkeit für sie hat. Ja? Für die Gemeinde gilt, was in Römer 6 steht, dass wir nämlich nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Römer 6, Vers 14. Ja? Und es bedeutet, hier ist etwas Neues geschehen. Heilsgeschichtlich, das Volk Israel ist beiseite gesetzt. Das Gesetz, von dem es hieß, jeder, der alle diese Dinge tut, wird dadurch leben, ist beiseite gesetzt. Und nun gilt, Gott rechtfertigt den Sünder aus Gnade, ohne Werke des Gesetzes, wenn er an Jesus Christus glaubt. Ja, das ist diese neue Botschaft, diese neue Heilsordnung und diese neue Heilszeit, die Heilszeit der Gemeinde, die Heilszeit der Gnade. Und auch das müssen wir verstehen, dass das mosaische Gesetz und der alte Bund hier zu einem Ende kam. Deswegen heißt unser Neues Testament auch der neue Bund, ja, das Buch, die Bücher des neuen Bundes, der in Christus gegründet ist. Ja. Auch das ist dieser Wechsel, der letztlich zu Pfingsten offenbar wurde und fest wurde. Gott hat etwas Neues geschehen. Und das bedeutete auch, das Heil ging von Israel über letztlich zu den Heiden. Und genau diesen Übergang finden wir, wie gesagt, in der Apostelgeschichte, Schritt für Schritt, wie am Ende Paulus die Juden ernstlich mahnen muss, dass sie nicht um den Preis ihrer Seele dieses Evangelium verwerfen. Und er sagt ihnen, die Heiden werden es annehmen. Und so ist es auch gekommen. Und die Gemeinde selber, das sind Juden und Heiden eins. Sie gehören zusammen. Und der Jude ist genauso ein Sünder vor Gott wie der Heide. Das war revolutionär. Ja? Er wird genauso aus Gnade gerettet. Er hat keinen Vorteil vor den Heiden. Sondern alle können nur durch das Blut des Lammes gereinigt und geheiligt werden. Das ist die Ordnung der Heilszeit der Gemeinde. Solange diese Gemeinde besteht, wird durch sie der Sünder, der sündige Jude und der sündige Heide zur Umkehr gerufen. Und die, die sich rufen lassen, werden gesammelt in die Gemeinde Gottes, das Volk des neuen Bundes. Und dann wird letztlich die Gemeinde ist eins mit Christus, mit ihrem erhöhten Haupt. Und dann wird das Ende kommen. Römer 9 bis 11 sagt es ganz klar. Und es ist auch wichtig, dass wir das festhalten. Die Juden sind nicht auf ewig verworfen, sondern Gott hat sie für eine Zeit beiseite gesetzt, um den Heiden das Heil anzubieten in Christus. Und wenn diese Zeit vollendet ist, wird Gott sich wieder Israel zuwenden. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird die Gemeinde entrückt zu Christus und dann macht Gott weiter mit Israel. Dann geht es zunächst einmal durch die Zeit der großen Drangsal. Die Israeliten werden sich erst mit dem Antichristen verbünden. Wir finden es im Propheten Daniel. Und erst danach, auf dem Höhepunkt ihrer Not, ihrer Krise, wenn sie von der Vernichtung bedroht sind, erst dann kehrt ein Überrest dieses Volkes um und empfängt das Heil. Empfängt auch den Heiligen Geist, dann wird er ausgegossen auf Israel, das ist Joel 3, da kommen wir nachher auch noch drauf. Ja. Und dann beginnt die Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Diese drei Heilszeiten müssen wir unterscheiden, wenn wir das nicht tun, geraten wir in Verwirrung und Verirrung. Israel unter dem Gesetz, die Gemeinde Gottes unter der Gnade, das tausendjährige Reich, wo der Messias persönlich auf Erden ist und regiert von Jerusalem aus. Wo sich alle die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllen werden. Dass alle Völker hinpilgern nach Jerusalem. Die Schwärmer, die Pfingstler machen das jetzt schon. Ja, die feiern das Laubhüttenfest in Jerusalem mit irgendwelchen schwärmerischen und törichten Parolen. Das ist falsch. Aber es wird einmal wirklich so sein, dass Vertreter aller Völker in Jerusalem das Laubhüttenfest feiern und den Herrn anbeten werden in seinem erneuerten Tempel in Jerusalem. Das ist dann die Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Damit ist die Heilszeit der Gemeinde beendet. Sie ist mit der Entrückung zu Ende und danach beginnt die Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Ja? Also diese drei Heilszeiten müssen wir unterscheiden. Danach kommt die Vollendung, der Ewigkeitszustand, nur um das mal zu vervollständigen. Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Aber wenn wir diese Dinge nicht beachten, dann verstehen wir die Apostelgeschichte falsch, dann kommen wir auch in Gefahr, die falschen Lehren der Pfingstbewegung zu übernehmen oder können zumindest sie nicht richtig widerlegen. Gut, nun möchten wir mit Gottes Hilfe einfach anfangen, nachdem dieser Grund gelegt ist, Apostelgeschichte 2 in Abschnitten miteinander zu lesen und zu betrachten. Zunächst einmal die Ausgießung des Heiligen Geistes und die begleitenden Wunderzeichen. Ich lese Apostelgeschichte 2 von Vers 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ja, die Jünger waren einmütig beisammen, wohl in dem Obersaal, wo wir sie schon in Apostelgeschichte 1 finden, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. So waren sie wohl auch an diesem Tag im Gebet und Flehen. Sie stärkten sich gemeinsam im Glauben. Und es ist doch interessant, dass der Geist Gottes gerade dann kommt, als sie so zusammen sind. Sollte uns auch ermuntern, wenn wir einmütig und betend beisammen sind in der Bruderliebe, wie Psalm 133 das sagt. Wenn wir den Herrn suchen, dann kann der Geist Gottes auch heute unter uns besonders wirken. Ja, es war ein ganz besonderer Tag, der sich da erfüllen musste. Der Tag der Pfingsten heißt es auf Deutsch, griechisch Pentekoste, und das heißt einfach der 50. Tag. Der 50. Tag nach was? Der 50. Tag nach dem vorherigen Fest, dem Fest der Erstlinge. Vielleicht ganz kurz etwas zu diesen jüdischen Festen. Sie haben ja eine gewisse Ordnung und eine gewisse Vorbildfunktion. Das Passa ist ein Vorbild auf das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi, des Lammes Gottes. Danach kommt das Fest der Erstlinge. Und das ist die Darbringung der Erstlingsgabe. Und Christus ist auferstanden, der Erstling, der Erstgeborene aus den Toten. Und das ist Vorbild auf die Auferstehung Christi und auf die Auferstehung. Und dann kommt Pfingsten, das Wochenfest, Shavuot. Und das ist das ein Fest, in dem zwei Brote, ein neues Speisopfer vor den Herrn gebracht werden soll. Etwas ganz Ungewöhnliches, denn hier werden zwei gesäuerte Brote gefordert. Sauerteig ist ein Bild für die Sünde. Sauerteig ist ein Bild eigentlich für Dinge, die nie vor Gott gebracht werden durften. Das Opfer durfte nie mit Gesäuertem vermischt sein. Nur bei diesem Fest wurden gesäuerte Brote, zwei gesäuerte Brote dargestellt. Ist auch interessant, ja. Die Opfer im Alten Testament, nur ganz kurz, sind im Wesentlichen Vorbilder auf das vollkommene Sühnopfer Christi. Und Christus war ja das makellose Lamm ohne Sünde. Deswegen durfte kein Sauerteig mit diesen Opfern verbunden werden. Aber dieses Opfer ist ein Vorbild auf die Gemeinde aus Juden und Heiden. Deswegen zwei gesäuerte Brote. Das nur so ganz am Rande. Ja, und dann das Posaunenfest, die Sammlung Israels. Nachdem die Zeit der Gemeinde vorbei ist und die Gemeinde im Himmel entrückt ist, sammelt Gott sein Volk auf Erden. Das ist jetzt erst begonnen. Ja, wir lesen in Hesekiel und anderen Stellen, Gott selber, der Herr selber wird sein Volk sammeln. Das wird nochmal anders sein, als wenn die Juden sie mit Flugzeugen nach Israel karren. Ja. Und dann kommt der Versöhnungstag, ein Vorbild auf die Buße und Erlösung Israels. Wobei das nur ein Überrest ist, zwei Drittel werden umkommen. Und das übrig gebliebene Drittel wird dann genannt ganz Israel. Auch da gibt es Irrtümer, ja. Aber nur die Bekehrten, die Gottesfürchtigen, werden als Israel gewertet, ja. Und dann kommt das Laubhüttenfest und das ist das Vorbild auf die Segnungen und Freuden des messianischen Friedensreiches. Und dann schließlich der Sabbat Und das ist das Vorbild auf die vollkommene Ruhe in Christus. Ja? Wenn jemand in Christus ist, dann ist er zur Ruhe gekommen von seinen eigenen Werken. Also das nur so ganz kurz. Und da finden wir eben diese heilsgeschichtliche Ordnung, dass das Wochenfest eigentlich das Fest im Alten Testament ist, das genau dieses Ereignis vorschattet. Genau wie bei Passa, das eine Vorschattung des Opfers Jesu Christi am Kreuz ist. So ist das Wochenfest eine Vorschattung dieser Gemeinde aus Juden und Heiden. Und genau an diesem Festtag kam es, dass der Geist Gottes vom Himmel auf die Erde kam und in den Menschen Wohnung nahm, die an den Herrn Jesus gläubig geworden waren. Dieses Kommen des Geistes war begleitet mit Zeichen. Auch das müssen wir verstehen, denn Juden waren Zeichen gegeben. Die Juden forderten auch Zeichen. Ja? Die Zeichen sind in allererster Linie für die Juden gewesen und dieses Zeichen war ein Signal auch für die Juden, dass hier etwas geschah vom Himmel her. Und die Juden haben auch darauf reagiert. Dann kamen Vers 3, Zungen wie von Feuer. Das ist ganz interessant. Zungen reden vom Zeugnis. Unsere Zunge ist uns dazu gegeben, dass wir den Herrn preisen und dass wir von dem Herrn reden und ihn bezeugen. Das sollten wir uns immer mal wieder vor Augen halten. Wir benutzen unsere Zunge leider viel zu oft für Dinge, die den Herrn entehren. Wir benutzen sie, um zu klagen, um schlechte Dinge zu reden, um zu murren, um zu schimpfen. Das ist nicht recht. Unsere Zungen sind uns gegeben zum Zeugnis. Und diese Zungen von Feuer, sie deuten auch darauf hin, dass das Zeugnis letztlich, dass die Gläubigen haben gegenüber dieser Welt, dass es von der Heiligkeit Gottes geprägt sein muss. Ja, wir lesen ja, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist also kein unheiliges, kein menschliches Zeugnis, sondern ein heiliges Zeugnis, das den Jüngern auch gegeben wurde. Und jeder Einzelne bekam die Kraft zum Zeugendienst. Sie wurden alle vom Geist erfüllt. Das ist nicht dasselbe wie die Wiedergeburt oder der Empfang des Geistes. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber es gehörte auch mit zu Pfingsten dazu. Die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes ist eine Ausrüstung zum Zeugendienst. Also auch das spricht von unserem Zeugnis. Ich lese einfach mal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist eigentlich genau die Erfüllung dessen, was der Herr hier den Jüngern gesagt hatte in Bezug auf Pfingsten. Da lesen wir ja, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Genau das wird hier zeichenhaft symbolisiert mit diesen Zungen wie von Feuer, die auf sie kamen und sie bekamen die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wenn wir die Kraft des Geistes Gottes haben wollen, und das sollten wir uns wünschen, vom Geist Gottes erfüllt zu werden, dann müssen wir solche sein, die dem Herrn dienen, die Zeugnis geben von dem Herrn, die ihren Mund öffnen, um für den Herrn zu wirken. Dann bekommen wir auch Kraft. Ja? Wir führen oft ein eigensüchtiges Leben und wollen dafür die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht nicht. Dafür ist sie uns nicht gegeben. Ja, also, und dann kommt das, was natürlich ganz besonders im Vordergrund steht in vielen Kreisen, nämlich sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wiederum ein Zeichen wie der brausende Wind, ein Zeichen für die Juden. Das ist eine der großen Geheimnisse. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir die Pfingstbewegung schon halb durchschaut in ihren falschen Lehren über das Sprachenreden. Die Sprachen sind von Gott gegeben als Zeichen für die ungläubigen Juden. Das finden wir in 1. Korinther 14, Vers 21 und 22. Ich kann hier nur kurz drauf eingehen. Da heißt es, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Also wenn wir das richtig verstanden haben, dann haben wir den Unterschied erkannt zwischen dem pfingstlerischen Zungenreden und dem biblischen Sprachenreden. Das biblische Sprachenreden wird erklärt in 1. Korinther 14, das ist Lehre, das ist die Lehre der Apostel, der Schlüssel zum Verständnis, wird erklärt mit einem alttestamentlichen Wort. Es wird gesagt, weil die Israeliten die Predigt Gottes in Hebräisch, die Ruf der, den Ruf zur Buße durch die ganzen Propheten nicht gehört haben, nicht hören wollten, hat Gott beschlossen, in einer anderen Sprache zu ihnen zu reden. Und wir wissen ja, was das heißt, wenn wir das als Eltern, müssen wir das auch manchmal tun. Ja, wenn unsere Kinder nicht hören wollen, was wir sagen, dann müssen wir in einer anderen Sprache mit ihnen reden. Ja? Und genau das ist es nämlich. Ja? Hier wird Gericht verkündigt. Hier wird verkündigt, weil ihr auf meine Bußrufe nicht gehört habt, werde ich heidnische Eroberervölker zu euch senden. Die werden euch wegführen. Die werden eine andere Sprache mit euch sprechen. Ja? Und dann werdet ihr gezüchtigt und gedemütigt werden. Und genau das wiederholt der Apostel Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes fürs Neue Testament, für die Gabe des Sprachenredens, die biblische Gabe. Es ist ein Zeichen für die Juden. Es heißt ganz klar, ich werde zu diesem Volk reden. Ja? Und wenn wir mal gucken in Jesaja, ist es ganz klar, wer ist dieses Volk? Ist das Volk Israel, nicht die Heiden, nicht die Gemeinde. Ja? Und das ist genau der Punkt, Gott hat zu Pfingsten den Juden ein Signal gegeben. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr diese letzte Umkehrbotschaft nicht hört, dann werde ich zu euch reden mit heidnischen Eroberern, genauso wie damals mit den Assyrern und Babyloniern. Und er hat noch etwas gesagt. Wenn ihr die Botschaft des Heils verwerft, es wird andere geben, nämlich Heiden. Die werden diese Botschaft annehmen. Und die großen Taten Gottes werden gepriesen in den unreinen Sprachen der Heiden. Ja, für die Juden waren diese Sprachen unrein. Da durfte gar nicht von Gott geredet werden in solchen Sprachen. Aber Gott hat es getan. Versteht ihr? Also es ist ein Zeichen, ein heilsgeschichtliches Zeichen gewesen, was da geschehen ist mit dem Sprachenreden. Und die Zuhörer waren Juden jedes Mal, wenn dieses Zeichen gegeben wurde in der Apostelgeschichte. Ja? Es ist nicht für die Heiden, es ist auch nicht für die Gläubigen. Und es sind reale heidnische Fremdsprachen. Wir lesen nachher die ganz genau aufgezählt, welche Volksgruppen da alle vertreten waren. Warum? Das pfingstlerische Zungenreden ist zu 95-99% ein unverständliches Kauderwelsch. Ja? Das ist gar keine richtige Sprache. Und damit ist es auch ganz klar nicht biblisch. Es ist eine Fälschung. Ja? Das biblische Sprachenreden war ein heilsgeschichtliches Zeichen und deswegen hat es auch aufgehört. Wisst ihr, 70 nach Christus hat nämlich sich dieses Zeichen erfüllt. Damals kamen die Römer mit ihren Heeren nach Jerusalem, haben die Stadt gebrandschatzt, haben Ungezählte abgeschlachtet, haben den Tempel niedergerissen und verbrannt. Und in dieser Zeit sind mit Sicherheit dieselben Sprachen in den Straßen Jerusalems zu hören gewesen wie damals zu Pfingsten. Ganz einfach deshalb, weil die römischen Söldnerheere zusammengesetzt waren aus allen Teilen des römischen Weltreiches. Bunt zusammengewürfelt waren da die Heiden vereint. Ja? Also es heißt, das war ein Zeichen und Gott hat das Zeichen erfüllt und Gott hat das Zeichen auch weggenommen. Ja? Das müssen wir verstehen. Es war ein Signal für Israel. Und dieses Signal wurde aufgenommen. Die Juden waren betroffen, sie waren erschrocken. Sie haben genau gewusst, das muss Gott sein, das ist was Übernatürliches. Diese Galiläer können diese Sprachen gar nicht gelernt haben. Ja? Das waren ja Provinztölpel für die. Ja? Das war ja, ne, die waren nicht wirklich gebildet und hatten diese ganzen Sprachen nie lernen können. Und trotzdem sprechen sie jetzt diese Sprachen. Das war genau ein Signal. Und auch das ist wichtig, dass wir das verstehen. Diese begleitenden Zeichen, sie hatten etwas, sie waren praktisch dazu gegeben, dass die Menschen auf das Wort hören sollten. Ja, die Pfingstler und andere heidnische Leute machen viel aus den Kräften, aus den Wundern, die da geschehen. Ja, aber die Wunder sind bei Gott nie Selbstzweck. Sie dienen nicht dazu, um Menschen zu erhöhen, sondern sie dienen dazu, um hinzuführen auf das Wort. Und das, was Glauben wirkt und das, was rettet, sind keine Wunder, sondern es ist das Wort Gottes, was errettet und Glauben führt. Ja. Lesen wir nun ab Vers 14. Jetzt kommt dieser zweite große Abschnitt des Kapitels, nämlich die Verkündigung des Apostels Petrus. Es gehört zu den wichtigsten und ausführlichsten Verkündigungen in der Bibel. Wir wollen es aber erinnern, es ist ein Zeugnis Gottes für Israel. Und deswegen finden wir auch mit Petrus 11 weitere Zeugen, die 12 Zahl, als diese Predigt gehalten wird. Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Wie gesagt, es waren die Männer von Israel, die angesprochen waren. Und es war ein feierliches Zeugnis Gottes, ein letzter Bußruf Gottes an das Volk Israel. Und deswegen auch diese Mahnung, hört auf meine Worte. Und jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, und das müssen wir uns auch bewusst machen, dann geht es um Ewigkeitsdinge, dann geht es um Leben oder Tod. Wer da weghört, wer da sein Herz verhärtet und verschließt, der verschließt sich selbst die Tür zum ewigen Leben. Ja? Es ist also immer eine heilige und ernste Sache, wenn das Evangelium verkündigt wird. Wie wichtig ist es, dass wir hören, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Es ist nicht zufällig, dass Petrus der Sprecher ist. Er hatte in Matthäus 16, Vers 19 die Verheißung bekommen, dass er die Schlüssel zum Reich der Himmel bekommt vom Herrn. Das ist nicht irgendetwas Mystisches, dass Petrus vor der Tür steht, wie die Legenden das schildern, sondern geht es um was ganz anderes. Nämlich Petrus war der Schlüsselprediger, als den Juden die Tür zum Himmelreich geöffnet wurde, nämlich in der Pfingstpredigt. Und er war der Schlüssel zum Tor des Himmelreichs, als den Heiden bei Cornelius die Tür des Heils geöffnet wurde. Ja? Beides Mal war es Petrus, der da die Erstlingssaat der Gläubigen zum Glauben führen durfte. Ja, lesen wir weiter, was der Apostel Petrus verkündet. Denn diese sind nicht berauscht, wie er meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, es wäre also 9 Uhr vormittags, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ja, zunächst mal musste Petrus den Spott der Verächter zurückweisen, die diese geisterfüllten Männer als trunken bezeichnet haben. Das ist übrigens etwas, was wir auch heute noch finden, wenn jemand wirklich geistlich lebt, dann denken die Leute, der spinnt, der ist übergeschnappt, der ist betrunken. Ja, auch die toten Theologen und Liberalen, ja, wenn die einen Gläubigen sehen, der wirklich unter der Leitung des Geistes lebt, dann sagen sie, der ist von Sinnen. Ja, so hat es ja auch der Felix gesagt, du bist von Sinnen, du rast, Paulus. Ja, nein, Paulus war sehr wohl bei Sinnen. Ja, er war mit dem Geist erfüllt, deswegen hat er nicht so gehandelt, wie es die gefallene menschliche Vernunft vielleicht diktiert hätte. Ja. Aber er war sehr wohl unter Selbstkontrolle, im Gegensatz zu den Leuten, die wirklich trunken sind, nicht vom Heiligen Geist, sondern von einem falschen Geist. Das ist eine ganz andere Ebene, da kommen wir dann am Montag drauf. Aber diese Gläubigen, sie werden von den Spöttern zurückgewiesen und verächtlich gemacht. Aber Petrus weist es zurück und er zeigt etwas ganz Wichtiges. Hier geschieht ein Handeln Gottes. Und wie begründet es Petrus? Mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Und daran sehen wir auch schon einen ganz wichtigen Grundsatz. Alles Handeln Gottes muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wenn etwas nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, was übernatürlich ist, dann muss ich sehr vorsichtig sein. Im Prinzip ist es nicht von Gott, sondern es ist ein Handeln von einer finsteren Macht. Ja? Also Gott handelt in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und deswegen weist Petrus hier auf das Wort Gottes hin. Er zeigt, dass diese Geistesausgießung analog ist, vergleichbar ist und verwandt ist mit dem, was Joel, der Prophet Joel, geweissagt hat. Aber nun müssen wir die Bibel genau lesen. Hier steht nicht, hier hat sich erfüllt. Das finden wir im Matthäus-Evangelium öfters, ja? Dass sich Weissagungen erfüllt haben durch Christus. Nein, sondern er weist nur darauf hin, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ja, also, was Joel verheißen hat, das hat zu Pfingsten nur eine teilweise und eine vorläufige, eine Vorauserfüllung erfahren. Keine endgültige Erfüllung. Das ist ganz klar. Lesen wir mal die Worte des Propheten, dann wird es auch sehr deutlich. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also, wenn wir die Prophetie in Joel 3 studieren, dann bezieht sie sich ganz klar auf Israel und sie bezieht sich auf die Endzeit. Es wird hier sogar extra gesagt, es wird geschehen in den letzten Tagen. Ja, das ist noch zukünftig. Ja, diese Prophetie handelt davon, wie auch andere Prophetien, die vergleichbar sind, Zacharia 12, Vers 10, ganz deutlich, Jesaja 44, Vers 3, Hesekiel 39, 29, Jesaja 32, Vers 15. Überall geht es darum, wenn der Überrest von Israel nach den Prüfungen der großen Drangsalszeit umgekehrt sein wird zum Herrn, wenn sie den anschauen, den sie durchbohrt haben, dann wird der Geist ausgegossen aus der Höhe. Und zwar auf die Juden, auf die Israeliten, nicht auf alle Völker, auf alle Welt, wie es die Pfingstler lehren. Und dann wird das Volk für immer angenommen werden und wird in die Segnungen des tausendjährigen Reiches eintreten. Ja? Wird ganz klar gesagt, mein Volk soll nie mehr zuschanden werden, vor dieser Weissagung im Propheten Joel. Ja? Das ist ein ganz deutliches Zeichen, hier geht es ums tausendjährige Reich. Ja? Weil jedes Mal vorher hatte das Volk Israel nur vorübergehenden Frieden und wurde wieder zuschanden. Ja? Also das ist eine klare Sache, das bezieht sich auf die Endzeit. Aber zu Pfingsten wurde der Geist Gottes ausgegossen, analog in einer vergleichbaren Weise, aber nur auf eine Erstlingsschar. Nicht auf das ganze Volk, auch nicht auf den ganzen bekehrten Überrest. Ja? Es geschahen auch nicht die Wunder. Wir müssen das Wort ja klar und deutlich sehen. Wo war das Blut und Feuer und Rauchdampf? Wo war die Verfinsterung der Sonne? Das war alles nicht zu Pfingsten geschehen. Das wird geschehen am Ende der Zeit, wenn sich diese Prophetie in vollem Umfang erfüllt. Deswegen wird auch das Zitat von Joel unter der Leitung des Geistes von Petrus erklärend etwas abgewandelt. Unter anderem wird die Einschränkung auf Zion und Jerusalem weggelassen, wenn diese wunderbare Verheißung gegeben wird, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ja? Endzeitlich gesehen für Israel, aber jetzt zu Pfingsten sieht es voraus, dass auch den Heiden in gleicher Weise das Heil angeboten sein wird in Christus durch das Evangelium. Ja? Deswegen also auch hier diese Form der Wiedergabe. Und jetzt geht es weiter. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Also es ist ein ernster Aufruf an das Wort, an das Volk Israel. Und er hält ihnen vor Augen, dass sie es eigentlich hätten wissen müssen, wen sie da ausliefern. Dass unter ihnen in ihrer Mitte die Zeichen des Messias in der Kraft Gottes in wunderbarer Weise geschehen war. Diese Zeichen des Messias, das bedeutet die Verheißungen der Propheten des alten Bundes in Bezug auf das Friedensreich wurden zeichenhaft erfüllt. Ich lese mal Jesaja 35, Vers 5 bis 6, da heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Diese Dinge sind geschehen, sind zeichenhaft erfüllt worden, damit jeder gläubige Jude erkennen konnte, hier ist der Messias. Hier ist das Heil Gottes, so wie es verheißen wurde, vor unseren Augen offenbar. Und der Mann, der das getan hat, muss der Messias sein. Und trotz dieses göttlichen Zeugnisses haben sie den Herrn Jesus abgelehnt und verworfen. Das war ihre große Schuld. Sie hätten es besser wissen können. Unter ihnen geschahen Wunder wie die Heilung des Blindgeborenen, wo dieser Mann selber sagt, wo hat man das je gehört, seit jemand geboren worden ist, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Die Heilung eines Aussätzigen, nach den Berichten der Rabbiner ist es nie geschehen in der Geschichte Israels dokumentiert, dass ein aussätziger Jude geheilt worden wäre. Diese Wunder haben sie zurückgewiesen und missachtet. Und deswegen, die Kreuzigung des Herrn Jesus geschah nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung. Das ist auch wichtig und tröstlich für uns, ihr Lieben, auch wenn schlimme Dinge geschehen, auch vielleicht in unserem Leben. Gott sitzt im Regiment, ihm entgleitet nichts. Es ist nicht so, dass Gott jetzt plötzlich nicht mehr die Kontrolle hätte. Es geschieht nach seinem Ratschluss und seiner Vorsehung. Und dennoch haben die Juden, die den Herrn verworfen haben, eine furchtbare Verantwortung. Es ist eine Sünde. Sie haben als Volk gesündigt und als Einzelne gesündigt. Und wenn diese Sünde nicht anerkannt würde und keine Buße geschähe, dann gäbe es keine Rettung. Das war völlig klar, auch für den Apostel Petrus. Und deswegen stellt er ihnen diese Sünde mit durchbohrendem Licht und Ernst vor Augen. Schaut, und so ist das Evangelium, so ist das Wort Gottes auch heute und auch zu uns. Ohne Anerkenntnis der Sünde, ohne Buße über die Sünde, ohne dass wir dem Reden von Gottes Geist nachgeben und Gott Recht geben, wenn er uns die Sünde aufdeckt, gibt es keine Heilung und Vergebung. Gibt es keine Errettung. Das ist dieses furchtbare, verfälschte Leichtevangelium von heute, wo man den Leuten Vergebung verspricht ohne Buße. Heil ohne Sündenerkenntnis und ohne Beugung über die eigene Sünde. Das gibt es nicht bei Gott. Ja? Das war der ganz wichtige Punkt. Sie mussten Buße tun über diese furchtbare Sünde, sonst konnte es kein Heil für sie geben. Und deswegen sagt er das so offen und so deutlich. Ihr habt ihn genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Die Juden sagen immer, das waren die Heiden. Aber wisst ihr, das sind auch unsere Ausreden oft. Ja, die anderen haben mich verangestiftet. Ich habe es ja gar nicht selber getan. Ja? Und dann sagt Gottes Geist, du bist verantwortlich. Ja? Du musst Buße tun, nicht irgendjemand anders. Und so geht es weiter. Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Es ist interessant. Für die ungläubigen Juden war ja der Tod Jesu Christi der Beweis seiner Niederlage. Er konnte ja gar nicht der Messias sein. Er war ja gescheitert. In Jesaja 53, Vers 4 lesen wir, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und deswegen, Petrus spricht hier nicht von dem Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz, sondern spricht von seiner Auferstehung. Er spricht davon, dass Gott den Messias öffentlich gerechtfertigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Das hat etwas mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Der Herr Jesus war sündlos und vollkommen. Er hatte keine Sünde. Er war für fremde Sünde gestorben, für unsere Schuld und Sünde. Und deshalb konnte sein Leib nicht die Verwesung sehen. Der Tod konnte ihn nicht behalten, denn er war ja gerecht. Und deswegen musste er wieder auferweckt werden. Und Gott hat ihn wieder auferweckt und öffentlich bezeugt, dass dieser ein Heiliger und Gerechter war. Wenn der Leib Jesu Christi im Tod geblieben wäre und im Grab vermodert wäre, dann wäre es ein Zeugnis gewesen, dass dieser ein Sünder war, ein Sohn Adams wie alle anderen auch. Aber das war es nicht, sondern er war der Sohn Gottes, gezeugt aus dem Heiligen Geist. Und er war das sündlose Opferlamm. Und deswegen, die Auferstehung Jesu Christi ist eine logische Folge und eine Fortsetzung und Bekräftigung seines Erlösungswerkes und der Beweis für die Juden, dass er wirklich der Messias war. Denn hier und jetzt wieder geht Petrus zur Schrift und bringt den Schriftbeweis. Er zeigt, David hat nicht von sich selbst geredet, als er gesagt hat, mein Leib soll die Verwesung nicht sehen. Ja? Was uns wieder daran erinnert, David war ein Prophet, der Geist des Herrn hat durch ihn geredet und viele, viele Dinge in den Psalmen sprechen von dem Messias, von seinen Leiden, von seiner Herrlichkeit. Ja? Und das ist also auch für die Auslegung des Alten Testaments von Interesse. Er belegt seine Dinge von der Schrift und das ist ein gutes Vorbild auch für uns, wenn wir das Wort verkündigen. Viele heutige Predigten bringen einen Haufen menschliche Meinungen, abwegige, eigenmächtige Gedanken, machen viele nichtige Worte und sie versäumen es, das ewige Wort Gottes zu verkündigen. Wenn wir mal analysieren würden, wie viel von der Predigt des Petrus wörtliches Zitat aus der Heiligen Schrift ist, also ich schätze fast die Hälfte. Ja? Petrus führt das Wort Gottes an. Petrus belegt seine Aussagen aus dem Wort Gottes. Die Irrlehrer der heutigen Zeit beziehen sich oft nur sehr kurz und oberflächlich auf die Bibel. Sie bringen ihre betrügerischen Visionen, ihre Träume, ihre Offenbarungserkenntnisse. Andere bringen irgendwelche dürren Gespinste ihres verfinsterten Intellekts vor in der Predigt, aber nicht das lebendige Wort Gottes. Petrus zeigt, dass gesunde Wortverkündigung sich beständig auf das geoffenbarte Wort Gottes beziehen muss und auch die alle Behauptungen und Aussagen vom Wort Gottes her belegen muss. Ja, am Schluss das klare Bekenntnis des Petrus, diesen Messias, nämlich Jesus, hat Gott auferweckt. Er selber, Petrus, war Augenzeuge der Auferstehung Jesu Christi. Und er bezeugte jetzt dem Volk diese Tatsache. Und auch wir sind berufen, Zeugen der Auferstehung Jesu Christi zu sein. Durch unser klares Bekenntnis, aber auch durch ein Leben, in dem die Auferstehungskraft unseres Herrn offenbar wird. Es wird gezeigt, dass der erhöhte Christus als das Haupt der Gemeinde wirklich auch diese, nach der Vollendung seines Sühnopfers, die Gabe des Geistes empfangen hat. Vers 33 folgende. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel für deine Füße. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Soweit die Predigt des Petrus. Petrus zeigt hier noch einmal, dass der Herr auch in den Himmel auffahren musste, weil es das Wort Gottes so gesagt hat. Und dass er dort aus dem Himmel her den Geist Gottes empfangen hat für all die Seinen und ihn ausgegossen, ihn gegeben hat. Und das wird immer wieder mit dem Wort Gottes belegt. Und es schließt ab mit der Herrlichkeit, mit dem Zeugnis von der Herrlichkeit des erhöhten Herrn. Ist ja das auch wichtig für uns? So viele Christen reden heute von Jesus. Sie sprechen nicht von dem Herrn Jesus, sondern sie sagen einfach nur Jesus. Und da wollen wir uns dran erinnern, das war der Name des Herrn in seiner Knechtsgestalt, in seiner Erniedrigung. Ja, aber weder haben die Jünger ihn je mit Jesus angeredet, sie haben immer Herr gesagt oder Meister, noch finden wir im Neuen Testament nach der Auferstehung im Regelfall diesen Namen alleine, sondern wir haben immer den Titel Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und so ist es, denke ich, auch das Beste, dass wir ihn so ansprechen und so auch bezeugen, Jesus Christus ist der Herr über alles, der Herr der Herrlichkeit. Wir lesen weiter die Frucht des verkündigten Wortes. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Wortverkündigung des Petrus war vielleicht nicht besonders rhetorisch geschliffen. Sie hatte keine theologischen Raffinessen, irgendwelche Gedankengebäude. Aber sie war geprägt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was auch heute für uns wichtig ist. Nicht, dass wir irgendwelche vielen gelehrten Worte machen, sondern dass unsere Verkündigung in der Kraft des Geistes geschieht. Wir erinnern uns an den Apostel Paulus, 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5, wo er sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und so sollte es auch bei uns sein, so sollen auch wir darauf achten, dass wir verkündigen und bezeugen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wird auch eine Wirkung zu sehen sein an den Herzen der Menschen, die hören. So finden wir es hier, es drang ihnen durchs Herz. Sie wurden innerlich schmerzlich berührt durch das Zeugnis und sie wurden überführt. Sie waren bereit, Buße zu tun. Und das erste Zeichen davon ist, sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus gibt ihnen jetzt nicht irgendwelche psychologischen Ratschläge, wie es heute oft geschieht. Er bringt nicht irgendeine weichgespülte Fassung des Evangeliums, sondern er sagt ein ganz klares Wort, und das müssen wir heute auch den Menschen sagen. Tut Buße! Kehrt von Herzen um zu Gott! Es ist so wichtig, dass wir diese Buße nicht vernachlässigen in unserer Verkündigung. Herzensumkehr, Anerkenntnis der Schuld vor Gott, Beugung unter die Schuld, das Erkenntnis, Bekenntnis, dass wir mit unserer Selbstgerechtigkeit am Ende sind, dass wir Gnade brauchen, Vergebung brauchen. Das ist die Voraussetzung für eine wirkliche Bekehrung und für den Empfang des Heils. Und deswegen ist es wichtig, dass auch wir da klar und kühn diese Dinge den Menschen vorlegen, damit auch eine echte Bekehrung als Frucht herauskommt. Wir wollen aber darauf achten, dass es hier ein paar heilsgeschichtliche Besonderheiten gibt. Für das jüdische Volk galt, dass sie diese nationale Sünde begangen hatten, den Messias zu verwerfen. Und deshalb gibt es hier bestimmte Voraussetzungen in der Predigt des Petrus, die werden für die Heiden und in der Lehre der Apostel nicht gemacht. Es heißt ja, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die Juden, mindestens damals, mussten sich erst durch die Taufe auf diesen verhassten und verachteten Namen Jesu Christi öffentlich mit dem verworfenen Messias eins machen, bevor sie den Geist Gottes empfangen konnten. Ja? Und bevor sie Vergebung der Sünden empfangen konnten. Sie mussten erst diese eine Sünde ganz klar absagen. Ja? Es ist interessant, Cornelius hört die Predigt, er empfängt den Geist mitten während des Hörens der Predigt und nachher sagt Petrus, ja eigentlich jetzt, nachdem sie mit dem Geist getauft sind, da können wir ihnen die Wassertaufe nicht verwehren. Ja, das ist die Ordnung für uns heute. Ja, Glaube, Geistempfang, Wassertaufe. Ja, aber bei den Juden war es so, sie mussten sich erst taufen lassen, bevor Gott ihnen den Geist gab. Ja, weil sie als Volk den Messias verworfen hatten. Und im Grunde Petrus sagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also wer sich taufen ließ, ist auch heute noch so, wenn sich ein Jude taufen lässt, dann ist er gestorben für seine orthodoxen Verwandten. Ja? Solange er nur mit dem Messias liebäugelt und glaubt und sich nicht hat taufen lassen, ist noch nicht das Band völlig durchschnitten, aber die Taufe durchschneidet das Band. Ja? Also diese Distanzierung ist auch heute noch nötig. Ja? Also, aber wenn wir daraus eine Lehre machen, habe ich früher auch mal geglaubt, ich kann den Geist nicht empfangen, ohne dass ich Wasser getauft bin, das ist falsche Lehre. Ja? Also da muss man aufpassen, hier heilsgeschichtliche Besonderheiten in der Apostelgeschichte. Nun, wir wollen weitergehen, die gesegneten Anfänge der Gemeinde, die Frucht von Pfingsten. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und in jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nun ist also die Geburtsstunde der Gemeinde gekommen und diese junge Gemeinde entfaltet ihr normales Gemeindeleben vor den Augen der Juden mitten in Jerusalem. Der Beginn, Buße, Glaube, Taufe. Und dann heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wir haben das vorher schon gehört. Die Lehre der Apostel ist entscheidend als geistliche Nahrung auch für uns als Gläubige. Das muss unsere Speise sein. Nicht, dass wir nicht mit großem Gewinn auch das Evangelium, die Evangelien, die das Alte Testament lesen. Es ist sehr, sehr wichtig, das sagt uns die Apostellehre selbst. Ja? Aber die Lehre der Apostel ist eine ganz entscheidende Sache, damit die Gemeinde auf einem gesunden biblischen Weg vorangehen und dem Herrn dienen kann. Die Gemeinschaft. Wisst ihr, heute leben wir in einer individualistischen Zeit. In einer Zeit, wo wirkliche Gemeinschaft kaum noch gepflegt wird. Gemeinschaft bedeutet zum Beispiel auch die Lasten der anderen mittragen, mithelfen, mitbeten, Seelsorge, gemeinschaftliche Gespräche, nicht nur mit professionellen Seelsorgen. Das sollte unter den Gläubigen geschehen. Ermunterung, aber auch Anteil geben an dem, was Gott dem Einzelnen auch gegeben hat, an Reichtümern, an materiellen Dingen. Das muss nicht in der Form geschehen, wie es damals in der frühen Gemeinde war, unbedingt. Es waren auch Besonderheiten, dadurch, dass viele Festpilger in Jerusalem waren, die dort kein Geld hatten, die länger geblieben waren nach dem Fest, als sie ursprünglich geplant hatten. Aber dieser Geist mitzuteilen, die Dinge nicht als sein eigenes zu nehmen, sondern freizügig anderen zu helfen, die bedürftig waren, dieser Geist sollte uns auch heute noch kennzeichnen. Und wie schön und lieblich ist es, wenn wir die Brüder einträchtig beisammen sehen in diesem Bild der ersten Gemeinde. Das sollte auch zu unseren Herzen sprechen. Wir leben in einer Zeit, wo viel Zerstrittenheit, viel Differenzen, Schwierigkeiten hinter dem Rücken übereinander reden, auch unter den Gläubigen zu finden ist. Und das ist eine traurige Sache. Sie hatten von Herzen kommende, liebevolle Gemeinschaft miteinander. Und das war ein starkes Zeugnis unter den Ungläubigen. Das ist auch heute noch. Und da müssen wir beschämt feststellen, dass wir leider viel zu wenig dieses Zeugnis ablegen, weil wir einfach in diesem einfältigen und lauteren Geist leider nicht mehr stehen, in dem diese ersten Gläubigen standen. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 heißt es, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Wo finden wir heute eine Gemeinde, wo man das noch so sagen kann? Ja? Es ist schon schön, wenn einige geistlich gesinnte Gläubige noch ein Herz und eine Seele sind. Aber dass eine ganze Gemeinde ist, damals waren es 5000, ja? Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Ja? Aber da müssen wir immer wieder dran denken, trotzdem, das ist eigentlich Gottes Wille, auch für uns. Danach müssen wir streben. Dafür sollten wir beten und müssen uns auch beugen und Buße tun, wo das bei uns nicht so ist und wo wir selber auch diese einfältige Liebe, diese Mitteilungsbereitschaft, diese Bereitschaft, die Lasten des anderen zu tragen, wo das uns fehlt, müssen wir uns mahnen lassen von diesem inspirierten Bericht. Damals zu Pfingsten hat Gott gezeigt, wie er eigentlich Gemeinde möchte. Und Gott hat diese Gemeinde gesegnet mit Wachstum. Aber hier steht nicht, es wurden Methoden angewandt und der Pastor Petrus hat eine tolle Predigt gehalten und deswegen haben die Leute sich bekehrt. Ja? Sondern hier heißt es, der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu. Ja? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn der Herr nicht das Haus baut, mühen sich die Bauleute umsonst. Geistlicher Gemeindebau ist, dass wir dem Herrn die Ehre geben, dass wir den Herrn wirken lassen, dass wir ihm Raum geben, durch seinen Geist zu wirken, und dann tut er das Werk. Und sein ist auch die Ehre. Alles zur Ehre des Herrn. So kann auch gesunde Gemeinde wachsen und entstehen. Ich möchte nur noch ganz kurz zwei Punkte ansprechen. Das Pfingstereignis im Licht der Apostellehre, da werden wir vielleicht am Montag noch drauf kommen. Pfingsten war ein einmaliges Ereignis. Diese Geistesausgießung war ein für alle Mal. Solange die Gemeinde auf Erden ist, ist der Geist Gottes bei ihr und wirkt durch sie. Und es gibt nicht mehrere Geistesausgießungen nach der Bibel. Ja, der Geist Gottes ist ein für alle Mal ausgegossen. Wir lesen das auch in Titus 3. Da heißt es ja, Vers 6, den er reichlich über uns ausgegossen hat, also der Heilige Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Ja, das ist ein für alle Mal passiert. Wir brauchen keine neuen Geistesausgießungen. Was wir aber wohl brauchen, ist ein Streben danach, dass der Geist in unserer Mitte ungetrübt und ungehindert wirken kann. Und das sollte wirklich auch eine der Wirkungen sein, wenn wir diese Pfingstpredigt aufmerksam lesen, diese Ereignisse Apostelgeschichte 2, dass wir gemahnt werden, was es bedeutet, wenn der Geist Gottes ungehindert mit Kraft wirken kann in seiner Gemeinde. Und danach dürfen wir streben. Nicht, dass wir sagen, gieße den Geist aus. Nicht, dass wir sagen, erfülle mich mit dem Geist in einer falschen Weise. Wir haben den Geist Gottes, jeder wahre Gläubige. Aber wie oft betrüben wir den Geist Gottes? Durch Mangel an Hingabe und Gehorsam. Auch vielleicht durch schlechtes Reden, Epheser 4. Ja? Und dann dürfen wir bitten, dass der Herr uns Buße schenkt, uns schenkt, dass wir so wandeln, geistlich wandeln, dass sein Geist wieder kraftvoll wirken kann. Und das dürfen wir auch im Hinblick auf die Gemeinde. Ja, oft wird es so dargestellt, als seien die Gegner der Pfingstbewegung solche, die überhaupt das Wirken des Geistes unterdrücken wollten und vom Heiligen Geist gar nicht reden wollten. Das ist falsch, das ist eine Verleumdung. Ich denke, jeder echte Gläubige sehnt sich danach, dass das wahre Wirken des Geistes Gottes verstärkt in seinem Leben und in der Gemeinde offenbar wird. Nur wir können es nicht durch schwärmerische Methoden herabzerren, sondern das Einzige, was wir tun können, ist uns beugen in Buße über die Verfehlungen, die das Wirken des Geistes hemmen, und den Herrn suchen, dass er uns Gnade schenkt und Umkehr, eine geistliche Gesinnung, damit wir ein Leben zu seiner Ehre führen können als Gläubige. Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir auch zum Abschluss noch darüber nachdenken, was uns das Pfingstereignis zu sagen hat, was es für uns heute bedeutet. Wir dürfen von Herzen dankbar sein, dass Gott seinen Geist uns gegeben hat, dass er uns gereinigt hat, damit dieser wunderbare Geist Gottes in unserem Herzen überhaupt Wohnung nehmen konnte. Wir dürfen uns daran erinnern, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dass wir nicht für uns selbst leben, sondern dass der Geist Gottes uns gebrauchen will, dass wir zur Ehre Gottes leben in Heiligkeit und in Abhängigkeit vom Herrn. Und dort, wo das geschieht, wo wir nach dem Wort Gottes leben, im Gehorsam, im Glauben, in Abhängigkeit vom Herrn, dort wird auch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und unserem Zeugnis zu erfahren sein. Wir bekommen die Kraft des Geistes nicht für ein eigensüchtiges, ungehorsames Leben. Das ist das Geheimnis der Kraftlosigkeit vieler Christen. Sondern wir bekommen es dort, wo wir uns ganz praktisch dem Herrn zur Verfügung stellen, seine Werke tun und zu seiner Ehre ein Zeugnis für ihn sein wollen. Und dann gibt es auch heute noch Gnade. Es gibt auch Erweckung, nicht im Sinne einer schwärmerischen Massenbewegung, das ist heilsgeschichtlich unmöglich, sondern in dem Sinne, dass Gott durch seinen Geist uns Gläubige aufweckt, uns zu neuer Hingabe führt, zu neuer Treue, dass wir in neuer Kraft ihm dienen können. Das schenkt Gott, das möchte Gott schenken und das dürfen wir auch von Gott erbitten. Wie gesagt, nicht in schwärmerischem Herabzerren, sondern in Buße und Beugung über unsere eigenen Versäumnisse und Sünden. Das ist der Weg, wie Gott Erneuerung schenken kann. In dem Sinn wollen wir wirklich uns auch ermuntern lassen durch dieses inspirierte Bild einer einfältigen, geisterfüllten Gemeinde. Ja, wir sind weit davon entfernt, das müssen wir zugeben. Aber wir dürfen den Herrn bitten, schenke uns solche Liebe, solche Freimütigkeit, für dich Zeugnis zu geben, Gemeinschaft untereinander, eine geistliche Gesinnung und lasst uns gemeinsam und im Einzelnen zur Ehre unseres Herrn leben. Dazu will uns Apostelgeschichte 2 ganz sicherlich Vorbilder geben, Ansporn geben, Ermunterung geben. Und Apostelgeschichte 2 hat unseren Blick gelenkt auf den erhöhten, verherrlichten Herrn Jesus Christus. Er hat sein vollkommenes Sühnopfer vollbracht. Er ist aufgefahren in den Himmel, er ist zur Rechten Gottes, er verwendet sich für uns. Von ihm kommt alle unsere Kraft, von ihm kommt all unser Segen. Und wenn wir uns ihm ganz hingeben und zur Verfügung stellen, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir in der Kraft des Geistes Gottes ein Leben nach seinem Willen und zu seiner Ehre führen können. Möge der Herr uns dazu allen Gnade und Mut schenken. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dich preisen, dich, unseren herrlichen Herrn. Wir durften es heute betrachten, was nötig war, damit wir als sündige, unreine, fernstehende Menschen den Heiligen Geist empfangen durften, zu Kindern Gottes gezeugt werden durften. Ja, dafür musstest du ans Kreuz gehen und sterben für uns. Du musstest unsere Schuld auf dich nehmen. Dein kostbares Blut musste fließen, damit unsere Herzen gereinigt und geheiligt würden, damit wir diese kostbare und herrliche Gabe empfangen könnten, deinen Geist. Herr, und du weißt aber auch, wie es bei uns ist, Herr, dass wir oftmals nicht nach deinem Geist in der Kraft und Fülle deines Geistes leben, dass es uns mangelt oft an dem einfältigen Gehorsam, der Liebe, dem Glauben, der Gemeinschaft mit dir, so dass wir nicht das Leben führen, das du eigentlich für uns vorgesehen hast. Schenk uns doch Gnade, dass wir wirklich durch dich auch erkennen, wo wir in unserem Leben einen Mangel an Hingabe, an Gehorsam haben, wo Sünde, wo unser Eigenleben dem Wirken deines Geistes bei uns im Wege steht. Schenke, dass wir auf eine ganz nüchterne und biblische Weise nach der Fülle deines Geistes streben und bestrebt sind, auch als Gemeinde noch in Liebe und Einmütigkeit ein Zeugnis zu geben, damit noch Menschen in unserer Umgebung zur Umkehr kommen und sich bekehren können. Herr, von dir hängt alles ab. Dich wollen wir bitten, dass du auch in dieser letzten schweren Zeit noch Gnade schenkst zu einem geisterfüllten und kraftvollen Leben, das zu deiner Ehre gelebt wird, dass du auch noch Frucht wirkst durch unser Leben in der Kraft deines Geistes. Dir wollen wir für alles danken, dir Ehre und Lob und Anbetung bringen. Amen.